Das Mozart-Konzert hatten sie schon einmal mit Herbert von Karajan am dritten Klavier gespielt. Und für die Londoner Aufnahme hatten sie eigentlich eine Zusage von Plácido Domingo bekommen. Die Zusammenarbeit mit dem legendären Tenor kam letztlich aber nicht zustande, denn dieser hatte eine Live-Einspielung abgelehnt und für seinen Part auf Playback bestanden. So war Helmut Schmidt ins Spiel gekommen. Und es zeigte sich, dass Schmidt mutiger war als der Weltstar der Tenöre.
Helmut Schmidt war der erste deutsche Bundeskanzler, der eine eigene Schallplatte aufgenommen hat. Allerdings nicht ohne prominente Mitspieler. 1981 ging's in die berühmten Londoner Abbey Road Studios. Zusammen mit Justus Franz, Christoph Eschenbach und dem London Philharmonic Orchestra spielte er dort Mozarts Konzert für drei Klaviere ein. An diese Einspielung wird sich manch einer noch erinnern. Zumindest wurde das Projekt damals vom Plattenlabel EMI gut promotet. Doch welche zentrale Rolle die Musik wirklich im Leben von Helmut Schmidt gespielt hat, ist weniger bekannt oder in Vergessenheit geraten. Seit seiner Kindheit spielte er auf Betreiben seiner musikliebenden Mutter Ludovica Klavier. Doch vom Wunderkind kann keine Rede sein und anfangs empfand er das Üben als sehr lästig. Erst der Wechsel auf die seinerzeit in Hamburg für kreative Pädagogik berühmte Lichtwag-Schule brachte die Wende vom nur pflichtbewussten Anfänger zum begeisterten Pianisten. Die Einspielung von Mozarts Konzert für drei Klaviere war für den Amateur Helmut Schmidt absolutes Neuland. Und die berühmten Partner und das großartige Orchester waren ebenso Ansporn wie Herausforderung.
Er wusste nur zu genau, so begrenzt seine Rolle als dritter Pianist in diesem Konzert auch war. Die richtigen Töne, die punktgenauen Einsätze und das beachtliche Tempo der Profis musste er schon ganz allein erbringen.
Doch Helmut Schmidt handelte als Pianist genauso unerschrocken wie als Politiker, denn das Klavierspiel war sein Lebenselixier. Selbst als Soldat musste er an verschiedenen Standorten immer ein Klavier in Reichweite haben und so schloss er in den Kriegsjahren Mietverträge für zwei Leihklaviere ab.
Während des Krieges habe ich Orgelunterricht genommen. Das scheint aus heutiger Sicht absurd, aber im Krieg war jede Abwechslung willkommen.
Das Spiel an Orgel und Klavier scheint fast unabdingbar für sein Wohlbefinden in jenen Jahren gewesen zu sein. Anders, so schreibt Rainer Leberger in seinem Buch Helmut Schmidt am Klavier, kann man den Aufwand, den er dafür betrieben hat, gar nicht erklären. Selbst als Bundeskanzler setzte er sich nach 15 Stundentagen noch daran. Helmut Schmidt suchte beim Klavierspielen nicht das große Publikum. Das ergab sich oft von selbst, wenn er bei privaten Feiern in die Tasten griff. Vielmehr half ihm die Musik, Abstand vom Alltag zu gewinnen, über Entscheidungen zu reflektieren, Trost zu erfahren und neue Kraft zu gewinnen. Dabei war Bach der wichtigste Komponist für ihn.
Bach ist an vielen Stationen des Lebens für mich immer erneut eine Quelle inneren Friedens gewesen. Eine Quelle der inneren Gelassenheit. Mir ist sie, um mit Goethe zu sprechen, herrlich wie am ersten Tag.
Kein Wunder also, dass er 1985 dann noch mit Gerhard Oppitz im Bund Bachs Konzert für vier Klaviere einspielte. Helmut Schmidt blieb als Elder Statesman bis zuletzt ein geachteter Politikerklärer der Nation. Nach dem Ende seiner politischen Karriere war der Ex-Bundeskanzler im Februar 1987 als Publizist und Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit nicht nur in einem neuen beruflichen Leben angekommen. Auch als leidenschaftlicher Klavierspieler schlug er neue Seiten an und gönnte sich einen neuen Steinway-Flügel. Wenn es ihm möglich war, beeinflusste Helmut Schmidt auch die Musikkultur. Er half dem Schleswig-Holstein-Musikfestival auf die Sprünge, setzte sich beharrlich für das Fortbestehen der Hamburger Symphoniker ein und er war führend beteiligt an der Gründung der Bundeswehr Big Band. Rainer Leberger zeichnet in seinem Buch Helmut Schmidt am Klavier, erschienen bei Hoffmann und Campe zum Preis von 22 Euro, auf 332 Seiten einfühlsam nach, welchen Stellenwert die Musik und auch die bildende Kunst im Leben des Ex-Kanzlers einnahmen. Beides war Ausgleich zur Politik, aber auch die Grundlage für die jahrzehntelange Ehe mit seiner Frau Loki. Rainer Leberger erzählt schnörkellos, sehr lebendig und nah an der Biografie von Helmut Schmidt. Das Buch enthält zahlreiche, teils bisher unveröffentlichte Abbildungen. Leberger fügt Zitate aus Interviews und Reden ein und erwähnt auch schmerzliche Details in Schmidts Lebenserzählung. Am schlimmsten für den musikliebenden Altkanzler war in seinen letzten Jahren der Verlust des Gehörs. Durch die vielen Aspekte und zeitgeschichtlichen Bezüge entsteht ein präzises Bild der Epoche Helmut Schmidt. Vor allem bringt es den oft als kühlen Technokraten empfundenen Politiker Helmut Schmidt als Menschen mit seiner unabdingbaren Liebe zur Musik nahe. Zugleich ist das Buch ein Plädoyer dafür, dass Musik bis ins hohe Alter mit Freude durchs Leben begleiten kann, auch fernab des Berufsmusikerdaseins.